die Trennung zwischen einerseits der Wissenschaft, die es mit neutralen Fakten zu tun hat, und andererseits der Politik, in denen dann Werte plötzlich eine Rolle spielen. Diese Trennung ist so nicht haltbar. Das Ideal, dass was Wissenschaft zu guter Wissenschaft macht, das objektiver Wissenschaft, ist eben quasi, dass sie wertefrei ist. Und das ist zwar ein schönes Ideal, aber es hat einfach ein Problem, wie viele Ideale, es ist nämlich falsch. Wenn wir das genauer anschauen, merken wir so einfach, in dieser Einfachheit ist es nicht haltbar.
Sie hören SciComm Palaver. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute, in der 10. Episode, unterhalte ich mich mit Michaela Egli. Sie doktoriert an der Universität Genf in Wissenschaftsphilosophie, wo sie sich mit der Methodik der klinischen Forschung beschäftigt. Zuvor hat sie an der Universität Zürich Philosophie und Kulturanalyse studiert. Neben ihrem Doktorat arbeitet Michaela Egli bei der Swiss Clinical Trial Organization in der Unternehmenskommunikation und engagiert sich im Vorstand bei REACH, Research Think Change, für eine wissenschaftsfreundliche Kultur. Hallo Michaela, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für SciComm Palaver nimmst.
Hallo Sabine, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Zum Einstieg möchte ich dich um eine Diagnose bitten. Wie steht es hierzulande im Moment um das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, beziehungsweise zwischen Wissenschaft und Politik?
Ja, eine Diagnose bedingt natürlich, dass etwas krankt. Und ich denke, so weit würde ich noch gar nicht mal gehen. Dank dem Wissenschaftsbarometer in der Schweiz wissen wir, das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung ist relativ hoch in die Wissenschaft. Auch der Bedarf an wissenschaftlichen Informationen ist da, also sowohl an Informationen, aber auch an der Teilhabe an Wissenschaft, also Citizen Science, wo Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mit Forschenden Forschungsprojekte durchführen, ist aktuell relativ hoch im Kurs. Natürlich gibt es auch Desinteressierte, auch das wissen wir dank dem Wissenschaftsbarometer. Wir wissen auch, wie groß ungefähr der Anteil dieser Bevölkerung ist. Aber das ist natürlich nichts, was krankt. Das ist eine absolut legitime Haltung, sich nicht für Wissenschaft zu interessieren. Wenn du nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik fragst, naja, da ist die Stimmung aktuell sicher ein bisschen angespannt. Im Zuge dieser Krise haben wir gemerkt, man hat sich missverstanden, man hat aneinander vorbeigeredet. Da ist auch der ein oder anderen Person oder Institution mal der Kragen geplatzt. Aber das war soweit auch zu erwarten. Der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik ist eine schwierige Aufgabe, insbesondere wenn Forschende sich plötzlich quasi nicht nur im Spannungsfeld der Wissenschaft, sondern zwischen drei Akteuren, nämlich der Wissenschaft, der Politik und der Öffentlichkeit wiederfinden. Das ist eine andere Aufgabe mit anderen Regeln, die quasi gelten. Und sowas würde man besser vorher üben, bevor die Krise kommt. Grundsätzlich aber denke ich, ist das Wichtigste, dass wir gewillt sind, an dieser Beziehung zu arbeiten. Jede gute Beziehung braucht Arbeit. Und das ist in der Schweiz durchaus gegeben, und zwar über alle politischen Parteien hinweg und ich denke auch über alle wissenschaftlichen Disziplinen. Und solange das gegeben ist, denke ich, dürfen wir von einer Diagnose absehen.
Dass wir noch nicht im krankhaften Bereich sind, beruhigt mich doch ein Stück weit. Was können denn nun Menschen, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft kommunizieren, tun, um zu verhindern, dass, was sie vermitteln, falsch aufgefasst oder sogar missbraucht wird?
Sich sicherlich nicht entmutigen lassen. Ich denke, das ist der erste wichtige Grundsatz. Und nicht in eine Verteidigungshaltung fallen. Wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass der Missbrauch von wissenschaftlichen Informationen, das ist eine Minderheit von Fällen, in der das geschieht, und als solche sollten wir sie auch behandeln. Das heißt, die Wissenschaftskommunikation sollte von ihrer Haltung her mit Freude und Neugierde in den Dialog starten und sich quasi auch in erster Linie mal an jene richten, die eben an dieser Beziehung arbeiten wollen. Und dort in den Dialog starten, um selbst auch etwas zu lernen und neugierig auf das Gegenüber zu sein und weniger in einer ängstlichen und destruktiven Haltung heraus. Das Zweite, was wichtig ist, denke ich, das schließt an diese freudige Haltung, ist auch eine Haltung der Partnerschaftlichkeit. Das heißt, nicht bloß Vertrauen verlangen, sondern auch lernen, selbst zu vertrauen. Das heißt, davon ausgehen, dass grundsätzlich das Gegenüber, mit dem man zu tun hat, sehr wohl fähige und auch willige Personen sind. Also die sehr wohl fähig sind, zu verstehen, was mich mit ihnen austauschen möchte und auch willig sind, mich richtig zu verstehen. Und ich weiß, es war jetzt immer noch nicht eine ganz konkrete Antwort auf deine Frage. Wenn ich versuche, weniger auszuweichen, dann denke ich, in der Wissenschaftskommunikation ist es wichtig, dass wir uns mehr auch den übergeordneten, vielleicht ein bisschen komplexeren Themen annehmen. Das heißt, auch über Methodik sprechen. Das heißt, auch über Unsicherheit in der Wissenschaft sprechen. Das heißt, auch über Dissens in der Wissenschaft sprechen. Genau diese komplexen Themen bieten immer wieder Anknüpfungspunkte für den Missbrauch von wissenschaftlichen Informationen. Und leider hat die Wissenschaft hier die Tendenz, das eher unter den Teppich zu kehren. Ich denke eben wahrscheinlich gerade aus einer Haltung der Angst heraus, anstatt der Partnerschaftlichkeiten, eigentlich an der Freude an diesem Austausch. Und weil sich an diesen Dingen eben schon auch zeigt, dass die Wissenschaft ein bisschen messier ist, als wir es gerne hätten, ein bisschen unordentlicher ist, als wir es eigentlich gerne hätten. Wir sollten aber deswegen nicht diese Themen vertuschen, sondern sie unbedingt proaktiv angehen. Weil nochmals, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gegenüber sehr wohl eben fähige und willige Personen sind, das auch mit solchen komplexen Themen umzugehen, dann können wir auch darauf vertrauen, dass sie nicht gegen uns verwendet werden würden, sondern wir viele Leute, die Interesse haben an Wissenschaft, quasi mit uns ins Boot holen können, die uns helfen würden, dann auch die Wissenschaft im Rahmen dieser komplexen Themen zu verteidigen.
Ja, sehr wichtig auch dein Hinweis darauf, dass kommunizierende WissenschaftlerInnen ihrem Gegenüber zutrauen sollten, mit komplexen Themen umzugehen. Ich möchte das ausdehnen auf KommunikationsexpertInnen. Unterschätzen wir unser Gegenüber nicht. Nun, die Wichtigkeit der Fakten und die Notwendigkeit, sich an der Wissenschaft zu orientieren, werden in letzter Zeit immer eindringlicher beschworen. Würden denn sämtliche gesellschaftlichen Spannungen, wie wir sie jetzt erleben, gelöst, wenn alle nur noch auf die Fakten hören würden?
Ja, gute Frage. Ich denke, wenn Fakten sprechen können, wenn wir auf sie hören könnten, dann bräuchten wir die Wissenschaft nicht. Dann würden wir uns tatsächlich selber obsolet machen. Da hören wir in erster Linie, denke ich, besser auf Experten und Expertinnen, die sich hoffentlich an diesem Diskurs beteiligen. Ob sich damit die Spannungen legen, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, zwei Dinge sind hierzu interessant, wenn man sie mal gehört hat, aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive. Das eine ist die etwas bekanntere Tatsache, dass Fakten nichts darüber sagen, wie die Welt sein soll, sondern in erster Linie mal darüber, wie die Welt ist. Und mit Experimenten und auch im Nachdenken sagen sie vielleicht auch etwas darüber, wie die Welt sein könnte. Also so das klassische Business der Vorhersage. Fakten sagen aber nichts darüber, wie die Welt sein soll. Das ist so dieser klassische Sein-Sollens-Fehlschluss. Und Spannungen ergeben sich natürlich mehrheitlich mal darüber, wie die Welt sein soll. Und die Frage nach den Fakten ist dann eher, das sind dann oft eigentlich so ein bisschen Stellvertreterdebatten. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Wissenschaft sich an diesem öffentlichen Diskurs beteiligt, gehen wir zunächst mal davon aus, dass sich die Spannungen vermehren und nicht abnehmen. Aber wenn natürlich das Sollen ausgehandelt ist und wir wissen, wohin wir sollen und wollen, dann können wir dank der wissenschaftlichen Grundlage einen Weg finden, wie wir effektiv dorthin finden. Das Zweite, das ein bisschen weniger bekannt ist, aber durchaus sehr spannend in diesem Zusammenhang und vielleicht auch ein wichtiges Thema für die Wissenschaftskommunikation wäre, um darüber mehr zu sprechen, ist der Aspekt, dass Fakten nicht nur nicht sprechen, aber genauso wenig ist diese Vorstellung von neutralen Dingen, die irgendwie einfach in der Welt liegen und völlig unabhängig von menschlichem Tun da sind, eine Vereinfachung oder eine falsche Vorstellung. Das heißt, die Trennung zwischen einerseits der Wissenschaft, die es mit neutralen Fakten zu tun hat, und andererseits der Politik, in denen dann Werte plötzlich eine Rolle spielen, diese Trennung ist so nicht haltbar. Und es gibt hierzu in der Wissenschaftsphilosophie eine Diskussion zum sogenannten Ideal der Wertefreiheit. Es ist nämlich das Ideal, dass was Wissenschaft zu guter Wissenschaft macht, also objektiver Wissenschaft, das ist der Begriff, der hier zentral ist, ist eben quasi, dass sie wertefrei ist. Und das ist zwar ein schönes Ideal, aber es hat einfach ein Problem, wie viele Ideale, es ist nämlich falsch. Wenn wir das genauer anschauen, merken wir so einfach, in dieser Einfachheit ist es nicht haltbar. Insbesondere bei den angewandten Wissenschaften sieht man, wie im Forschungsprozess es nicht ein rein regelgeleitetes Vorgehen ist, sondern man immer wieder an Punkte kommt, an denen man eine Entscheidung nach A oder B treffen kann. Und beide diese Entscheidungen sind quasi wissenschaftlich legitim, sie kommen einfach mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Vielleicht um noch ein Beispiel zu machen, nämlich eines, das wir jetzt alle mitgekriegt haben in diesem öffentlichen Diskurs über das Erstellen von Mortalitätsstatistiken. Da stellt sich nämlich die Frage, wie klassifizieren wir, werden dann jeweils Corona-Tote genannt, also Personen, die verstorben sind und bei denen das Virus auch die Ursache ihres Todes ist. Und jetzt denken wir an eine Person, die vielleicht Krebs hatte im Endstadium und dann verstirbt und nach dem Versterben wird festgestellt, die hatte auch das Virus. Ist diese Person jetzt an dem Virus verstorben oder nicht? Also es gibt halt keine eindeutige Antwort. Es gibt die Antwort, die sagt, es ist unklar, aber wir zählen die Fälle, weil. Und dann gibt es die andere Antwort, die sagt, es ist unklar, aber wir zählen sie nicht, weil. Und das, was kommt in diesem weil, die Begründung, sind keine Fakten, sondern da haben wir es mit normativen Abwägungen zu tun, die Risiken, die man quasi einkauft, je nachdem, ob man dann tendenziell eher die Zahlen überschätzt oder unterschätzt. Und normalerweise sind es genau auch solche Entscheide, die im wissenschaftlichen Diskurs ausgehandelt werden oder verhandelt werden. Also es geht darum, das aufzudecken und zu kritisieren und zu schauen, was sind die Konsequenzen von solchen Entscheidungen. Was jetzt passiert ist auch mitten in dieser Krise, als quasi die Wissenschaft mit der Krise mithalten musste, ist, dass all solche Entscheidungen auch mitten im öffentlichen Diskurs gelandet sind und das quasi auf der medialen Bühne ausgetragen wurde. Und das hat zu großer Verunsicherung geführt, aber ist im Prinzip eigentlich nichts, also absolut normal, dass sowas geschieht und dass solche Dinge auch kritisiert werden. Das heißt eigentlich auch da ein Beispiel mehr dafür, dass die Spannungen in erster Linie nicht abnehmen, sondern sich sogar bis ins Unverkenntliche teilweise zugespitzt haben, als die Wissenschaft mit von der Partie war.
Ja, sehr treffendes Beispiel auch die politische Aussagekraft der Formulierung, ob jemand an oder mit dem Coronavirus gestorben ist. Mich macht inzwischen das Wörtchen mit bereits aggressiv in diesem Zusammenhang. Zum Gefühl der Orientierungslosigkeit, das im Moment viele haben, trägt er auch bei, dass man nie genau weiß, wer sind nun tatsächlich die Expertinnen und Experten. Müssen wir uns da alle ein feineres Instrumentarium aneignen, um zu unterscheiden zwischen echten und selbsternannten Expertinnen und Experten?
Das ist sicher eine wichtige Frage. Es ist wichtig, dass Experten und Experten, auch diese sind nicht quasi objektiv einfach erkennbar. Und auch hier spielen gesamtgesellschaftliche Prozesse und Zusammenhänge spielen eine Rolle, die teilweise tatsächlich auch sehr komplex sind. Und in jedem einzelnen Fall den Durchblick zu halten, was unterscheidet gute von schlechten Experten und Expertinnen, das ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt ein paar Kriterien, auf die man schauen könnte. Das eine ist ganz einfach mal die Ausbildung oder akademische Titel solcher Personen nachrecherchieren. Insbesondere akademische Personen haben ihren CV immer online, den man nachschauen kann. Das zweite ist auch so die Einbindung in den wissenschaftlichen Betrieb. Also eben, was ich vorhin genannt habe, mit diesem wissenschaftlichen Diskurs, der eine große Rolle spielt, eben auch im Zusammenhang der Glaubwürdigkeit und Objektivität der Wissenschaft. Es ist umso mehr eine Person quasi in dieses Netz eingebunden ist, umso mehr wird sie auch kontrolliert von ihresgleichen. Und entsprechend kann man auch einfach schauen, ja, wie reagieren vielleicht die Kolleginnen und Kolleginnen, wenn sich jemand medial äußert. Aber natürlich sind das tatsächlich nicht einfache Kriterien, die man in jedem Fall so schnell prüfen kann, oder? Und dazu, denke ich, ist es eben wichtig, dass es Leute gibt in der Wissenschaftskommunikation oder auch in der Förderung einer wissenschaftsfreundlichen Kultur, wie jetzt REACH beispielsweise, auf die man zurückgreifen kann. Also ganz konkret bei REACH beispielsweise, da gibt es ein Netzwerk von 200 Nachwuchsforschenden, die noch so gerne quasi helfen, wenn es Unsicherheiten gibt und da auch mitmischen im öffentlichen Diskurs, und Experten und Expertinnen kritisieren, wenn sie eben nur selbsternannte Experten sind.
Und wenn ich richtig verstehe, dann ist es eins eurer Ziele bei REACH, durch diesen Einsatz die Spannungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu verkleinern oder zumindest produktiv zu nutzen für eine Diskussion, die uns dann alle weiterbringt.
Genau, ja. Wir wollen sicher Hilfestellungen mit an die Hand geben, um eben zwischen guten und schlechten Experten und Expertinnen zu unterscheiden. Aber unser besonderes Anliegen ist auch, den Leuten aus der Wissenschaft, die quasi einen legitimen Anspruch haben, sich als Experten und Experten in der Öffentlichkeit zu positionieren, das Rüstzeug an die Hand zu geben, eben auf verschiedene Art und Weise ein guter und eine gute Expertin zu sein.
Ich dachte früher, ich würde keine Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungstheorien persönlich kennen. Aber das hat sich während der Corona-Pandemie geändert. Plötzlich muss ich feststellen, dass es auch in meinem Umfeld Menschen gibt, die dafür anfällig sind. Ich finde das faszinierend und schwer nachzuvollziehen. Wie kommt es dazu, dass jemand vielleicht auch bei dem Versuch, besser zu verstehen, was da gerade mit unserer Gesellschaft passiert, in den Sog solcher Erzählungen gerät?
Wie ist eine schwierige Frage. Es gibt Erklärungsmodelle, beispielsweise, dass Verschwörungstheorien ein einfaches Deutungsangebot sind, einer eher sonst komplexen Realität. Ein einfaches Deutungsangebot vielleicht auch in einer krisenbehafteten Realität und in dem Moment beispielsweise einen, ich sag mal, Ausstieg von der Realität irgendwie auch bieten. Grundsätzlich haben diese Erklärungsmodelle, soweit sie mir bekannt sind, haben alle so gemeint, dass sie ein bisschen defizitär aufgestellt sind. Das heißt, sie sind nicht aus dem, was du jetzt genannt hast, quasi getrieben vom Verstehen wollen, wie kommt es tatsächlich dazu, sondern eher von einer Abgrenzungsbewegung. Was unterscheidet die anderen eben von uns? Und jetzt, wie du das genannt hast, finde ich eine schöne Beobachtung. Mitten in der Corona-Krise merken wir, oh, diese Leute sind jetzt auch unter uns. Und das sind vielleicht Menschen, mit denen haben wir gestern noch ein ganz normales Gespräch geführt und machen das auch heute noch zu anderen Themen. Aber wenn es jetzt um die Haltung bezüglich dieser Krise geht oder bezüglich auch den Ursachen und Lösungen zu dieser Krise, dann plötzlich irgendwie hat sich das Verhältnis oder die Haltung verändert. Und ich glaube, wir können und sollten diese Distanz ein bisschen nutzen, um genau das zu merken, dass es eben nicht primär defizitäre Menschen sind, sondern dass es in Bezug auf gewisse Thematiken irgendwie zu einem problematischen Verhältnis kommt. Und grundsätzlich ist so die erste Intention, die allererste Intention hinter einer Verschwörungstheorie, eine, die wir mindestens philosophisch ein bisschen würdigen würden, nämlich die Haltung des Selbstverstehenwollens und auch des kritischen Hinterfragens dessen, was wir als alltäglich betrachten. Und irgendwo aber in diesem kritischen Hinterfragen kommt es zum Prozess, dass es eine Art wie in eine Radikalität kippt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich denke, hier sind die Prozesse ähnlich komplex, wie sie in anderen Radikalisierungsgeschichten sind. In religiöser Radikalisierung beispielsweise, die auch mittlerweile gut erforscht ist und medial weit diskutiert. Grundsätzlich ist aber auch Verschwörungstheorien, es ist kein neues Phänomen. Was eher neu ist, ist, dass wir sie als Verschwörungstheorien bezeichnen und eben auch so intensiv verfolgen. Das heißt, überall, grob gesagt, wo Menschen frei denken dürfen, kommt es dazu, dass es irgendwann Verschwörungstheorien gibt, dass es Ideologien gibt und dass es Menschen gibt, die ihnen anhängen. Das ist in dem Sinne auch ein Zeichen einer gesunden Gesellschaft, in der Menschen eben frei denken dürfen. Wichtig ist natürlich, dass alle anderen mitdenken und quasi wieder die Mehrheiten auf die richtige Seite, sage ich jetzt mal, schieben. Oder dort, wo wir quasi gesellschaftlich mehr einen größeren Wert sehen. Was man sich ebenfalls überlegen darf, ist, dass nicht alle dieser Verschwörungstheorien gleich gefährlich sind und quasi gleich viel Aktivismus verlangen. Einerseits gibt es Verschwörungstheorien also in einer großen Bandbreite, das muss man auch mal sehen, die Komplexität dieser Theorien oder Narrative, die ist relativ groß. Auf der einen Seite gibt es solche, die Politiker als Aliens entlarven, sage ich jetzt mal. Und dann auf der anderen Seite, mit denen beschäftigen wir uns eher in der Wissenschaftskommunikation, gibt es so diese Wissenschaftsleugnung, im schlimmsten Fall eben dann im Bereich der Medizin, wo wir relativ schnell gefährliche Auswirkungen haben von solchen leugnenden Oppositionsbewegungen. Und hier denke ich noch nicht einmal zu sehr an Corona selbst, sondern das Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist die HIV-AIDS-Leugnung, die in den 80er bis in die 2000er Jahre weit verbreitet war, die nämlich davon ausging, dass HIV nicht die Ursache von AIDS ist und dazu geführt hat, dass viele Menschen, die eigentlich mit dem Virus infiziert waren, sich nicht behandeln lassen haben. Und tatsächlich hat es diese Verschwörungstheorie auch in Südafrika in die politische Elite geschafft und einen großen Teil der Bevölkerung wurde die Behandlung dann quasi verunmöglicht. Tragisches Beispiel, weil tatsächlich diese Verschwörungstheorie mittlerweile am Aussterben ist, im wortwörtlichen Sinne. Und ich glaube, für mich sind das die Fälle, die auch unseren Aktivismus erfordern und weniger die Fälle, in denen quasi einfach ein Politiker, Politikerin als Alien bezeichnet wird. Also nicht die Verschwörungstheorien als Ganze, die gefährlich sind, sondern auch hier wieder ein bisschen spezifischer schauen, wo wir unsere Energie reinstecken.
Ein guter Tipp besonders für alle, die in der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Sagen wir mal, du musst eine Wissenschaftlerin beraten, die wiederholt mit Corona-Leugnern konfrontiert wird. Was sagst du ihr?
Mein persönlicher Zugang zu solchen Situationen ist eher jener, mal zu versuchen zu verstehen, was der Antrieb ist. Also gar nicht zu sehr mich auf die Faktendiskussionen einlassen, eben sind jetzt die Mortalitätsstatistiken mit diesen Zahlen richtig oder mit diesen Zahlen, sondern versuchen, die Unterhaltung auf ein übergeordnetes Thema zu lenken und zu schauen, finden wir normativ einen gemeinsamen Nenner? Sind wir uns beispielsweise darüber einig, was eigentlich das Ziel sein soll am Ende dieser Krise, wo wir sein sollen? Natürlich kommen wir dann schnell in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, gibt es diese Krise überhaupt oder ist sie jetzt eben tatsächlich nur gemacht? Es gibt auch da wieder verschiedene Ausprägungen. Aber grundsätzlich würde ich immer mal versuchen, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und wenn man den hat, von da sich dann auch Schritt für Schritt weiterwagen. Da darf man auch quasi philosophische Gedankenexperimente anwenden, sage ich mal, und sagen, okay, vergessen wir mal, wie die Fakten sind. Gehen wir voraus, das und das ist der Fall. Wie würdest du dann reagieren? Solche Instrumente können helfen, um mindestens mal eine Verbindung herzustellen. Das Zweite ist dann aber tatsächlich, ich denke, nicht zu viel Energie reinstecken. Das ist vielleicht nicht sehr befriedigend, aber wir haben nur bedingt in einem kurzen Austausch tatsächlich Einfluss darauf, was die Personen glauben und glauben möchten. Und da kommt es auch zu unschönen Situationen, nämlich dass man beschimpft wird, dass jemand davonläuft und das zehrt auch an unserer eigenen Energie. Und ich denke, wenn man merkt, dass es in so einen Engpass kommt und das Gespräch nicht mehr weiterkommt, das Gespräch auch abbrechen und sich selber quasi ein bisschen schützen und seine Energie dort reinstecken, wo es konstruktiver wird.
Vor kurzem behandelte ja der Schweizer Nationalrat die Volksinitiative für ein Tierversuchsverbot. Diese Thematik scheint mir aus Perspektive der Wissenschaftskommunikation besonders schwierig, weil sie mit großer Emotionalität verbunden ist und erfordert, unterschiedliche ethische Überlegungen gegeneinander abzuwägen. Michaela, wie kann hier eine Kommunikation aussehen, die Vertrauen schafft und die Fakten verständlich vermittelt?
Der wichtigste vertrauensschaffende Faktor, denke ich, ist auch hier mal zu versuchen, eine gemeinsame normative Basis zu schaffen. Für die Wissenschaft bedeutet das, denke ich, über den eigenen Schatten zu springen und mal das Gedankenexperiment zu wagen, ob nicht eine Welt, in der es keine Tierversuche mehr gäbe, theoretisch eine erstrebenswerte Welt ist. Wenn wir uns darauf geeinigt haben, dann können wir versuchen, uns darüber zu unterhalten, wo stehen wir heute, wenn das quasi das Ziel sein sollte. Hier sind wir auch wieder an dem Punkt, nämlich aus Angst quasi, dass das gegen einen verwendet werden könnte, dass nicht zugegeben wird oder man nicht so weit gehen wird und auf der Realität verharrt. Also quasi der Diskussion selbst die Dynamik nimmt, auch mal mit Gedanken zu experimentieren, um eben einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Wissenschaftskommunikation sollte, denke ich, einen Rahmen schaffen, die dies ermöglicht und nicht darüber diskutiert, wie viele Tiere wurden jetzt in welchem Jahr tatsächlich verwendet, weil das führt zu nichts. Da sind wir bei einer stellvertretenden Faktendebatte quasi, die ihm nirgendwo endet. Das heißt, die Förderung quasi dieser normativen Einigkeit, das ist, denke ich, das A und O, das die Wissenschaftskommunikation verfolgen sollte. Das Zweite ist aber auch der Punkt, zu sagen, dass wir mehr wieder über Forschungsmethodik diskutieren. Also hier ganz klar, warum braucht es diese Tierversuche? Warum sind sie unerlässlich? Unter welchen Bedingungen werden sie vielleicht nicht mehr unerlässlich, um eben diesen Realitätsbezug ein bisschen zu verhandeln? Und dann aber das Wichtigste ist auch, den persönlichen Kontakt zu fördern. Also dass quasi auch die Gegenüberseite sieht, dass Menschen, die mit Tieren forschen, nicht, wie es manchmal irgendwie in den Köpfen herumzuschwirren scheint, einfach grauenhafte Menschen sind, die Freude haben, Tiere zu quälen. Sondern dass man auch hier merkt, das sind Menschen wie du und ich, die das machen mit einem höheren Ziel für die Forschung und nicht, weil sie Freude daran haben. Also auch hier kann die Wissenschaftskommunikation, denke ich, mithelfen, Forschende zu ermutigen, die selbst in dieser Forschung tätig sind, sich in den Dialog zu begeben und auch in den persönlichen Austausch zu begeben.
Ein sehr guter Ansatz für eine sehr herausfordernde Aufgabe. Jetzt möchte ich dich noch bitten, unserem Publikum über ein Wissenschaftskommunikationsprojekt zu erzählen, das besonders gut funktioniert hat und was aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich spreche gerne über unser SIMPACT-Programm. Das ist ein Förderprogramm für Studierende und junge Nachwuchsforschende, das einerseits diesen Nachwuchsforschenden das Rüstzeug mit an die Hand gibt, um sich selbst eben in der Wissenschaftskommunikation zurechtzufinden, sei das, weil sie selbst Events organisieren können, um ihre eigene Forschung zu vermitteln, sei das, weil sie selbst Übung bekommen in wie kommuniziere ich, wie kann man Sachen verständlich vermitteln und wie übt man sich eben auch in einer partnerschaftlichen Haltung, die insbesondere mal den Austausch fördern möchte. Innerhalb dieses Programms stellen die jungen Forschenden dann drei partizipative Formate auf die Beine, in denen sehr eng mit dem Publikum ein Austausch hergestellt wird. Und einerseits sind diese Formate, diese Events allesamt immer gut besucht. Andererseits ist aber auch die Nachfrage von den jungen Forschenden selbst an diesem Programm teilzunehmen relativ hoch. Und der Grund, warum das so gut funktioniert hat, ist schwierig zu sagen. Wir sind sehr froh zu sehen, dass es funktioniert, dass die Nachfrage da ist und von beiden Seiten eben Personen, die bereit sind, an dieser Beziehung zu arbeiten, Interesse haben, sich in dieses Abenteuer zu begeben, zusammenzubringen, dass sie quasi innerhalb dieses Programms und den Veranstaltungen sich austauschen können und zusammen lernen können. Besonders freut mich an dem Programm, dass es die Stimmen der Wissenschaft enorm vervielfältigt, eben weil es so viele Events sind, die sehr niederschwellig funktionieren und nicht immer nur Topshots, sage ich mal, eingeladen werden, sondern auch Nachwuchsforschende selbst ihre Forschung vorstellen können, haben sich jetzt im Rahmen dieses Programms eben die wissenschaftlichen Stimmen im Diskurs vervielfältigt. Und das ist unbedingt nötig, um tatsächlich die Diversität der Wissenschaft auch nach außen ein bisschen abzubilden.
Nun sind wir bereits am Ende der heutigen Episode. Herzlichen Dank, Michaela, für dieses spannende Gespräch. Gibt es etwas, das du zum Schluss noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
Vielen herzlichen Dank, Sabine, für die tollen Fragen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Mir bleibt eigentlich nur noch dem Publikum zu sagen, dass REACH ein offenes Netzwerk ist, in dem sich alle beteiligen können, die sich gerne auf das Abenteuer Wissenschaftskommunikation einlassen möchten. Wir sind ein Netzwerk von rund 200 Studierenden und Nachwuchsforschenden und freuen uns jederzeit über Zuwachs.
Das war SciComm Palava. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit Michaela Egli unterhalten, Wissenschaftsphilosophin und Vorstandsmitglied bei REACH. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter scicomm.ch. Dort gibt es auch den Link zu Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr Michaelas Aufruf nachkommen und euch bei REACH engagieren möchtet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn. und hört bald wieder rein. Bald gibt es neue Episoden.